Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es ist die Folge 159, eine Folge, die ich zwar ansagen darf, bei dem aber ein Thema drin vorkommt, wo ich wahrscheinlich von vielen Zuhörern gescholten werde, was ich da damals so verzapft hätte. Und zwar geht es dabei um Wahlcomputer. Aber zuerst einmal begrüßen wir alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und ich lasse jetzt Platz für den Kollegen Wolfgang Rudolf, damit er sich einschalten kann.
Ich bedanke mich für die Freundlichkeit, Herr Kollege. Und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde, wenn Sie hier bei uns zuhören und unsere Themen in sich aufnehmen und vielleicht darüber nachdenken, ob wir doch in der einen oder anderen Sache ein bisschen recht hatten.
Oh, klingt sehr freundlich und das hat sich ja alles geändert nach der CBD bei uns. Sehr freundliche Stimmung hier im Studio und die werden wir jetzt auch nach Kornwestheim oder nach Stuttgart schicken, denn dort ist unser erster Gesprächspartner Peter Welschring. Es geht heute um das Gerichtsurteil zu den Wahlcomputern. Wir hatten da eine Zeit, so Ende 2006, wo wir uns ziemlich gezofft haben, weil ich als Wahlhelfer mit elektronischen Computern gearbeitet habe und sagte, mir sind die Dinge eigentlich sicher vorgekommen. Und dann hagelte es. Peter Welschring, das Gericht in Karlsruhe hat ja die Wahlcomputer nicht ganz abgelehnt, aber so wie sie jetzt gebaut sind, sollen sie nicht mehr verwandt werden.
Ja genau, so sollen sie nicht mehr verwandt werden und das hat ein paar Gründe gleich. Zum einen sagen die Verfassungsgerichte, das Verfahren ist nicht so ganz nachvollziehbar. Das heißt, es muss dokumentiert werden, wie eine bestimmte Stimme auch wirklich abgegeben wurde. Und bei dem Verfahren, das wir bisher mit diesen Wahlcomputern, die 2005 auch bei der Bundestagswahl eingesetzt waren, hatten, war, dass etwa Drucker direkt an diese Wahlcomputer nicht angeschlossen waren in den einzelnen Wahlkabinen, also auch eine Dokumentation der abgegebenen Stimme nicht stattgefunden hat. Das Zweite ist, die Verfassungsrichter sagen, jedermann muss nachvollziehen können, wie so ein Computer bedient wird. Das sei auch nicht in jedem Fall so gegeben, weil manchmal die Anleitung, welchen Knopf ich auf dem Display wie drücken muss, dort etwas kompliziert sei. Und das Dritte ist einfach, der Algorithmus muss gesichert sein, muss nachvollziehbar sein, muss geprüft sein. Und auch die Algorithmen, die hier bei den Wahlcomputern eingesetzt waren, waren eben nicht allesamt überprüft.
Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, wobei der zweite Punkt, den du genannt hast, dass es nicht so einfach zu bedienen ist, das sehe ich bei einer Papierwahl genauso, denn da sitze ich auch manchmal davor und denke, verdammte Hacke, was musst du denn jetzt wie und wo und wirklich ausfüllen? Aber zurück zu diesen Wahlcomputern.
Ja, sicher, sicher, aber da seid ihr in Nordrhein-Westfalen ja völlig ahnungslos. Wir hier in Baden-Württemberg haben im Juni Kommunalwahlen und bei den Kommunalwahlen hier in Baden-Württemberg, da kannst du kumulieren und panaschieren, also neue Namen auf Stimmzettel schreiben, alte Namen runterstreichen, Stimmen anhäufeln bis zu 26, 32 und. Dann wird's kompliziert.
Ja, genau, das meinte ich. Das gibt's eben in Rheinland-Pfalz auch und das ist sehr, sehr undurchsichtig.
Das ist was für die Wahlhelfer, wenn die nachher am Zählen sind und kulminieren und panaschieren. Das dauert bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis man da...
Also wir haben schon bis weit nach Mitternacht gezählt, wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten waren. Da wären Wahlcomputer hilfreich.
Aber also ich glaube, dass ich wohl der Einzige bin in der Runde, der als Wahlhelfer an Computern bisher mehrmals gesessen hat. Und ich muss sagen, bei mir waren es ganz andere Dinge zum Teil. Als es anfing, war da so eine Folie drauf und da waren die Knöpfe, die waren schön schwarz lackiert. Und da konnte man so ab Mittag, konnte man da hingehen und sich so ein bisschen schräg das Ganze anschauen. Dann hat man gesehen, was für eine Taste ist denn abgenutzt und welche Taste ist nicht abgenutzt. Da konnte man genau sehen, dass also SPD und CDU, die waren ziemlich, da war der Lack fast ab. Und dann hat man daraus gelernt und fing dann an und hat eine Folie drüber gespannt, dass also nicht mehr der Lack selbst oben war, sondern eine Folie war drüber. Und da konnte man auch wieder sehen, wo waren denn die Finger am häufigsten drauf. Da war nämlich die Folie beschädigt so ein bisschen. Auch da konnte man sehen, also die Partei X und die Partei Y, die hat keiner gewählt, weil man auch keinen Fettfleck vom Finger gesehen hat auf dieser Folie. Das war, da musste man die Nase rümpfen schon ein bisschen. Und dann bei der nächsten Wahl, da hatte man dann eine andere Folie wieder gemacht. Man war da auch am am Lernen daran, eine andere Folie drauf gemacht und da war es ganz, ganz schwer, dann noch was Richtiges zu erkennen. Also diese Sache, die scheint ausgestanden zu sein. Aber bei dem Urteil ging es ja auch darum, dass man nicht mehr bei der Auszählung dabei sein kann.
Ja, beim Urteil ging es auch darum, dass eben nicht mehr ausgezählt wird in der Öffentlichkeit, sondern nur noch ein Ergebnis dann ausgedruckt wird. Denn der Wahlvorstand, der hat ja einen Drucker angeschlossen. Und der Wahlvorstand bekommt dann sozusagen das kumulierte Ergebnis und erstellt einfach einen Ausdruck, ja, und das war's dann. Und da sind zwei Dinge, die man eben bedenken muss.
Zum einen muss man bedenken, stimmt das ja auch nicht ganz, Peter. So stimmt das nicht ganz. Es gibt da auch noch eine Memory-Kassette. Und die Memory-Kassette, also der Ausdruck war gar nichts. Der Ausdruck war im Grunde genommen, das war, da konnte man dann telefonieren irgendwo hin und konnte sagen, so und so viel CDU, so und so viel SPD. Aber das richtige Ergebnis, das war in Form einer Memory-Kassette. Die wurde rausgenommen und die fuhr man dann zum Bezirksamt. Und die wurde dann dort eingelesen und das war die Wahl.
Ja, und da weiß man eben nicht, wie kommt eigentlich das Ergebnis dieser Memory-Kassette zustande. Wenn ich gewählt habe in so einer Kabine und komme abends dahin, dann kann ich nicht mehr nachvollziehen, wo ist denn wirklich meine Stimme geblieben. Und das ist ein Knackpunkt dabei.
Gibt es denn Ansätze, wie man so etwas künftig machen könnte? Denn dass Wahlcomputer kommen werden, das ist, glaube ich, unbestritten. Irgendwann sind sie da. Aber die Verfahren, um dem Gerichtsurteil gerecht werden zu können und natürlich auch dem Anspruch aller Bürger gerecht werden zu können, müssen die erst noch erfunden werden oder hat man da schon eine Richtung, wie man weitergehen will?
Ja, Ansätze, grobe Ansätze gibt es, aber die sind, wenn man das mal so sagen darf, längst noch nicht marktreif. Also auf der CeBIT beispielsweise haben die Forscher aus Karlsruhe am KIT, am dortigen Technologiezentrum, ein Verfahren präsentiert, das nennen sie bezeichnenderweise, muss man sagen, Bingo-Voting. Das Bingo haben sie mir nicht so richtig erklären können. Und beim Bingo-Voting, da geht man so vor, dass jeder Wähler einen Stimmausdruck mit seiner Stimme bekommt und einem Code. Und anhand dieses Codes kann er später auch bei der Auszählung überprüfen, ist tatsächlich diese Stimme für die Liste oder Partei abgegeben, für die ich es auch abgegeben habe und gezählt worden. Allerdings sagen auch die Wissenschaftler, die dieses Bingo-Voting entwickelt haben, den zweiten Punkt der Karlsruher Richter, nämlich dass dieses Verfahren leicht überschaubar und gut verständlich sein muss, den erfüllen wir damit nicht, weil diesen Code zu erklären und was man damit machen kann, das kostet schon einige Zeit der Einweisung und da müssen sie noch dran arbeiten.
Und die nachvollziehbar und das öffentliche Auszählen, was ja auch bemängelt wurde, denn jeder kann ja, wenn um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen sind, dann hinein und kann zuschauen, wie die Wahlhelfer die Stimmen sortieren, auszählen, Listen bilden und so weiter. Wie soll das denn realisiert werden?
Ja, da könnten dann beispielsweise die Leute mit ihrem Code hinkommen und dem Wahlvorstand sagen, hier ist ein Code und jetzt möchte ich mal nachvollziehen können, wo die Stimme dieses Codes tatsächlich auch gelandet ist. Allerdings, da muss man eben sicherstellen, dass das dann eben auch geheim nachvollzogen werden kann, weil derjenige, der mit seinem Code kommt, möchte ja unter Umständen nicht öffentlich haben, welche Partei er gewählt hat.
Also bei uns war noch nie einer nach 18 Uhr nach der Wahl und wollte sich das anschauen, wie wir da sortieren. Wir sortierten ja auch jahrelang nicht mehr, weil der Computer einfach gedruckt hat. Wir waren innerhalb von einer Minute waren wir fertig mit dem Ergebnis und konnten auch dann nach Hause gehen.
Ja, wobei die Frage dann an dich als Wahlhelfer, warst du dir wirklich sicher, dass der Algorithmus nicht beeinflusst ist und alle Stimmen auch wirklich so dann gezählt wurden, wie die Bürger sie abgegeben haben? Das ist ja ein weiteres Problem, das ich da habe. Ich traue einfach den Algorithmen nicht.
Also ich muss der Maschine trauen, die allerdings eine Nacht alleine da in dem Raum steht. Wir sind in einem öffentlichen Lokal, das war der Deutsche Städtetag, wo wir unser Wahllokal hatten. Da wurde abends die Maschine gebracht und morgens wurde sie von uns aufgestellt. Also in der Nacht hätte da irgendein finsterer Mensch sich da drüber hermachen können. Aber ich glaube nicht, dass es bei uns passiert ist. Also man hat ja auch, wenn man lange Wahlhelfer ist, dann kennt man ja auch sein Wahllokal. Man weiß, in diesem Wahllokal wird mehr CDU gewählt oder mehr SPD gewählt und es wird so und so viel FDP gewählt. Man kann ja manchmal die Uhr danach stellen. So ganz schlimm ändert sich das ja nun doch nicht in diesem Wahllokal. Und wenn da jetzt plötzlich vorher CDU-Mehrheit gewesen wäre, plötzlich eine SPD-Mehrheit, da hätte man ja wach werden können. Denn das ist noch nie vorgekommen, dass es andersrum war. So, und klar, also das machte alles einen plausiblen Eindruck, was wir da vorgefunden haben.
Aber sicher
sein. Naja, ich würde es ja schon bevorzugen, wenn man diesen Algorithmus dann erst nochmal überprüft und wirklich, sagen wir, um 9:10 diesen Algorithmus freigibt und ab 9 kann gewählt werden. Das würde mir mehr Sicherheit geben.
Gut. Jetzt haben wir ja die andere Wahl, diese Handwahl. Also hallo, denn man braucht 5 Leute. 5 Leute sind bei uns im Wahllokal. Davon müssen 3 anwesend sein. Wenn man 3 jetzt, sagen wir, von derselben Partei zufälligerweise da anwesend hat, die können manipulieren und manipulieren und manipulieren, wenn die anderen beiden nicht zugucken. Das geht. Man kann sagen, der hat gewählt, obwohl die genau wissen, der kommt gar nicht zum Wählen. Und der hat gewählt, wobei die wissen, der kommt gar nicht zum Wählen. Der war noch nie zum Wählen da. Also ja, da kann man auch manipulieren, wenn man es wirklich drauf anlegt.
Ja, Manipulation der Wahl ist sicherlich nicht das, worum es dabei geht. Sondern es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die gehen nie zum Wählen, obwohl sie die Berechtigung dazu haben. Ja. Das könnte man zum Beispiel ausnutzen. Es gab bei uns einen Fall, dass in einem Altenheim die Pfleger Stimmen abgegeben haben für ihre betreuten Personen und die waren manipuliert. Also diese Dinge hat es immer gegeben, wird es immer geben. Aber wenn man doch Maschinen einführt, dann sollte man doch die Möglichkeit haben, von außen da drauf zu sehen. Wir fordern ja auch Open Source. Wir wollen ja auch wissen, was machen unsere Computer, was melden die an irgendwelche großen Unternehmen oder so etwas. So, und dann sollten wir bei den Wahlen nicht blauäugig sein und sagen, irgendjemand hat es schon richtig gemacht und wir gehen davon aus, es stimmt.
Also bei diesem NEDAP-Wahlcomputer, der da aus Niederlande kommt, hatte ich immer so den Eindruck, die haben da irgendwelche alten C64 gekauft und haben die auseinandergenommen und haben die dann wieder zusammengezimmert. Das sah alles sehr, sehr, sehr naiv und sehr, sehr dümmlich auch aus. Das war nichts Modernes dabei, sondern das war uralte Technik, die da verbraten wurde. Na, jetzt gucken wir mal, was kommt. Auf jeden Fall, die Wahl wird irgendwann elektronisch werden. Allein aus Kostengründen wird man das schon machen. Und irgendwann wird es auch so sein, dass die Karlsruher sagen, jawohl, so machen wir es.
Peter, gibt es irgendwelche Ansätze? Kannst du irgendetwas sehen, wann neue Wahlcomputer kommen werden würden?
Im Augenblick sehe ich als sehr vielversprechenden Ansatz eigentlich nur Hilfen bei der Auszählung, nämlich den sogenannten Stimmzettelscanner. Aber auch da muss natürlich dann der Algorithmus überprüft sein. Und im Augenblick scheitert es immer noch daran, es gibt zu wenig Leute, die vor einer Wahl zeitnah einen Algorithmus prüfen können und ihn dann auch wirklich als sicheren Algorithmus zulassen können. Da müssen wir noch dran arbeiten.
Naja, gut. Ich habe dieses Jahr kein Problem mit der Wahl. Während der Wahl bin ich im Urlaub. Das ist festgelegt worden, bevor der Wahltermin feststand.
Bist du ein schlechter Staatsbürger.
Tja, jetzt endlich mal seit vielen Jahren, wo ich immer bei jeder Wahl dabei war.
Du entziehst dich der Ehrenpflicht.
Peter, dir schönen Dank für diese Informationen. Und ich denke, es ist genauso, wie du sagst, es wird noch einige Zeit ins Land gehen, bis wir Wahlcomputer haben, die vor allen Dingen von uns, vom Volk akzeptiert werden und dann eventuell auch vom Bundesverfassungsgericht in irgendeiner Art, ich möchte fast sagen, genehmigt werden.
Den Buchstaben I vorangestellt findet man ja mittlerweile sehr häufig.
Du meinst damit das deutsche E?
Das deutsche E. Ja, das sagt man doch nicht mehr, oder?
Ja, I. Also wenn du sagst I, dann hört sich das an wie I.
Ja, E-Learning zum Beispiel oder E-Health. Ah, dieses wunderschöne TH. Und da muss man sich Gedanken machen, wie kann man IT zum Beispiel in der Gesundheit verwenden. Das geht wahrscheinlich so weit, dass man über die deutsche Gesundheitskarte sprechen kann. Ich habe hier zufälligerweise einen Medi-Stick aus der Schweiz umhängen. Da sind alle meine Daten drauf. Da macht man es anders mit dem USB-Stick. Und da geht natürlich 1 GB drauf. Das ist ein bisschen mehr als auf die Smartcard bei uns, wo keine richtigen Röntgenbilder und gar nichts drauf
geht. Ja, da gibt es ja immer ganz merkwürdige Diskussionen. Das kocht man wieder hoch. Dann ist mal die eine Gruppe dagegen, mal die andere Gruppe dagegen. Ja. Dann wird über Datenschutz gesprochen und so weiter und so weiter.
Und dann stellt man fest bei unserer Gesundheitskarte, dass man gar kein Recht hat, ein Bild zu verlangen von jemandem. Das stellt man ganz am Schluss dann fest. Das ist unglaublich. So, jetzt haben wir einen Gast am Telefon. Wir sind verbunden mit Österreich, mit Innsbruck. Da sei schönes Wetter, haben wir schon gehört. Professor Ruth Breu.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Sie sind im eHealth universitär beschäftigt. Irgendwie machen Sie sich viele Gedanken darüber, wie das gehen kann. Können Sie ein bisschen was erzählen? Es gibt ja mehr als eHealth. Was gibt es da noch?
Ja, im eHealth-Bereich sind gerade weltweite Aktivitäten im Gange. Und es gibt derzeit äußerst großes Potenzial für verbesserte IT-Lösungen im Gesundheitswesen. Es überrascht ja, aber es gibt kaum einen Anwendungsbereich, der noch dermaßen papierbasiert ist wie das Gesundheitswesen. Es gibt natürlich unheimlich viele technische Systeme in der Anwendung und Insellösungen, aber gerade die Prozesse im Gesundheitsmanagement laufen vor allem noch papierbasiert ab.
Oder Zelluloid-basiert.
Ja,
das
genau.
Habe ich also erlebt. Ich habe da ein bisschen in der Nase, da irgendwo wusste man nicht, ob man das operieren muss. Und da bin ich da zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gegangen. Der hat da riesen Aufnahmen gemacht. Die hat er alle an die Wand gehängt, richtig große Bilder, um dann zu entscheiden, nee, wir brauchen nicht zu operieren. Ab in den Papierkorb.
Genau. Und die werden zum Teil natürlich archiviert.
Ja.
Müssen auch sehr lange archiviert werden. 30 Jahre.
30 Jahre.
Genau. Und man
kannst
hat
sehen,
also mit Prozessen zu tun, die äußerst reich an Medienbrüchen sind. Das heißt, viele Daten müssen dupliziert werden, es gibt viele Quellen, Fehlerquellen. Und es ist deshalb sehr interessant, diese Prozesse zu betrachten und bessere IT-Lösungen im Gesundheitswesen zu finden. Dann gibt es natürlich auch noch Potenzial für ganz neue Anwendungen. Neue Formen der Kooperation zwischen Arzt und Patient zum Beispiel. Man kann die Rolle des Patienten stärken, dass er eine Rolle eines aktiven Patienten einnimmt. Es gibt ganz neue Therapien und Analyseformen, die im Kommen sind, die zum Beispiel mobile Geräte mit einschließen. Und letzten Endes, was auch ein wichtiger Punkt ist, sind natürlich Kosteneinsparungen durch verbesserte Kollaboration der Beteiligten.
Wie sieht denn so etwas aus, diese Zusammenarbeit, die künftige?
Die Zusammenarbeit kann zum Beispiel so aussehen, dass Daten mobil erhoben werden. Das heißt, das läuft unter dem Stichwort Variable Computing auch. Das heißt, es ist möglich, dass Ihre Gesundheitsdaten an Ihnen selber entnommen werden, auch wenn Sie jetzt nicht im Krankenhaus sind, und dann an die Gesundheitseinrichtung dann übermittelt werden und dort analysiert werden.
Das geht ja so weit sogar, dass der Herzschrittmacher da mitspielen kann, ne? Dass die Optimierung des Herzschrittmachers, dass man das misst in der Ferne.
Natürlich.
Und dass man dann rückmeldend den Herzschrittmacher aktiviert und optimiert.
Genau, aber da sind wir sofort auch bei all diesen Qualitätsanforderungen, diesen hohen Qualitätsanforderungen, mit denen wir es im E-Health-Bereich zu tun haben. Also
ja.
Hier haben wir es natürlich mit dem Schutz menschlichen Lebens zu tun. Das heißt, die Sicherheit der Daten, die ist ganz essentiell. Aber auch die Verfügbarkeit der IT-Systeme natürlich, aber dann natürlich auch der Datenschutzaspekt, also die Privatheit der Daten.
Ich habe letztens einen Technikschock bekommen. Ich bin davon schnell wieder genesen, aber in meinem Bekanntenkreis hat jemand ein Dauer-EKG oder ein Langzeit-EKG gemacht bekommen. Der hat also so ein kleines Gerätchen mit sich herumgetragen, war angekabelt für 24 Stunden und danach musste er wieder in die Praxis und dann wurde aus diesem Gerätchen eine Kassette herausgenommen. Diese wurde dann an einen Spezialisten geschickt, der war aber in Urlaub, der kam erst 2 Wochen später wieder und dann hat es nochmal eine Woche gedauert, bis dieser Spezialist sich diese Kassette angesehen und ausgebildet hat und zum Hausarzt zurückgeschickt hat. In der Zwischenzeit könnten die Leute schon 100-mal gestorben sein.
Ja, genau, aber das macht es genau deutlich. Also wir haben es mit ganz anderen Prozessen dann zu tun, weil wenn Sie Ihren Sensoren an Ihrem Körper tragen, dann müssen Sie auch wissen, was mit diesen Daten passiert. Ob, wenn Probleme auftreten, ob dann tatsächlich auch reagiert wird und in welchem Zeitintervall darauf reagiert wird. Das heißt, man wird es auch mit veränderten Prozessen im Gesundheitswesen zu tun haben. Es muss dann jemand an der behandelnden Institution sein, der dafür zuständig ist, all diese Daten zu überwachen.
Deshalb muss man die auch weggeben, oder wie? Oder das könnte doch eigentlich der Arzt mit einer Automatik, der steckt die SD-Karte ein und dann kriegt das auf dem Bildschirm, oder?
Oder es wird per Bluetooth live über Mobiltelefon in Paketen übertragen.
Das kann natürlich so sein, dass es auf diese Weise erfolgt, aber als Patient muss ich natürlich dann auch wissen, wer überwacht wann meine Daten. Weil das führt natürlich auch zu verändertem Verhalten, weil wenn ich mir sicher bin, dass meine Daten überwacht werden, dann brauche ich mich sozusagen selber nicht drum kümmern.
Also mir ist es passiert auch mit so einem Dauer-EKG, dann habe ich dann plötzlich gespürt, dass mir so eine Elektrode runtergefallen ist, irgendwie da aus der Herzgegend. Dann habe ich da in meinem Hemd rumgekramt, habe die gesucht und habe die wieder angedrückt. Und dann hat der Arzt dann am nächsten Tag gesagt, wir müssen da abends um 18.35 Uhr, da war irgendein Vorfall, den müssen wir beobachten. Sag ich, kann ich Ihnen sagen, was das war? Ich habe die Elektrode wieder dran gedrückt. Ach so, ich habe schon gedacht, das wäre irgendwie behandlungsnötig. Also da passieren noch viele Fehler dabei.
Frau Professor Breu, Sie haben es schon wiederholt anklingen lassen. Es geht auch hier um die persönlichen Daten. Es geht also hier auch um Datenschutz, um genau. Die Intimsphäre. Mhm. Das ist ja auch die große Angst von vielen Patienten. Wenn man aber so etwas jetzt auf eine neue Ebene hebt, auf Speicher draufbringt, die man quasi überall auslesen kann, wie sind denn dann meine Daten noch geschützt?
Genau, also ich kann hier auch von Österreich berichten. Österreich ist schon sehr weit im Bereich vernetzte Systeme des Gesundheitswesens. Hier wird die Diskussion auch gerade öffentlich geführt. Es ist inzwischen die Entscheidung für eine elektronische Gesundheitsakte gefallen. Da kann man zum einen sagen, natürlich nehmen durch Vernetzung die Angriffspunkte zu. Es ist aber so, dass mit der Sicherheit ist es im Moment im Gesundheitswesen auch schon nicht zum Besten bestellt. Das heißt, die Diskussion ist ohnehin vonnöten, dass man sich unterhält über Datenschutzaspekte. Und was von zentraler Bedeutung ist, und das ist auch in all diesen Aktivitäten in Österreich zum Beispiel der Fall, der Patient muss die Kontrolle über seine Daten behalten können. Also das heißt, er ist die oberste Instanz. Und es ist wichtig, den Patienten zu vermitteln, dass hier nicht Daten dann unkontrolliert durch die Gegend geschickt werden, sondern dass der Patient das kontrollieren kann, von welchem Partner des Gesundheitswesens zum anderen Partner diese Daten geschickt werden. Und das ist von ganz, ganz wichtigen, ist ein ganz wichtiger Faktor.
Wie kann man das denn sicherstellen?
Das kann man zum Beispiel durch ein Vier-Augen-Prinzip sicherstellen. Das heißt, jetzt für so ein vernetztes Gesundheitswesen, der Arzt kann die Daten nur aus dem verteilten System holen, wenn der Patient zustimmt. Das kann man zum Beispiel realisieren durch die Gesundheitskarte. Das heißt, sowohl der Arzt als auch der Patient müssen die Karte stecken, um dann die Daten wirklich aus dem System zu bekommen.
Wie viel Platz ist dann auf der österreichischen Karte?
Da wird nicht auf die Karte geladen. Das wird alles vom, also in Österreich ist es jetzt so geplant, dass es kein zentrales System gibt. Ja. Das wäre gesellschaftlich überhaupt nicht durchzusetzen, sondern die Daten bleiben da, wo sie jetzt auch schon sind. Das heißt, in den Krankenhäusern, beim niedergelassenen Arzt. Und es gibt eben dann die Möglichkeit, wenn sie zum Beispiel beim niedergelassenen Arzt sind und Daten aus dem Krankenhaus holen wollen, dass das mit ihrer Einstimmung als Patient der niedergelassene Arzt machen kann.
Das kann der automatisch machen oder muss der da erstmal das Krankenhaus anrufen?
Das passiert dann automatisch. Das heißt, er hat Anschluss an dieses vernetzte System, das landesweit ist. Und er kann dann ihm bestimmte Daten, für die der Patient die Zustimmung gibt, dann aus diesem Netz holen.
Kann man denn da die Sicherheit gewähren? Ist da noch kein Angriff passiert?
Im Moment ist das System ja gerade in der Entwicklung. Also insofern kann man das natürlich noch nicht sagen.
Denn Sie wissen ja, alle haben bisher Blut lassen müssen. Ne? Denn alle Systeme sind irgendwann, wenn sie älter sind, sind sie geknackt.
Ja, genau. Also von 100%iger Sicherheit kann man sicher nicht ausgehen. Wir sprechen von gemanagter Sicherheit. Das heißt, und das ist gerade auch unser Part als Forschungspartner bei diesen österreichischen Aktivitäten, dass man systematisch an die Sache rangeht und Risiken kennen muss und Risiken immer wieder erheben muss und die Risiken permanent überwachen muss.
Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht, aus Österreich heraus, das, was in Deutschland passiert? Da wird ja auf der Gesundheitskarte, werden ja Daten gespeichert, auch chronische Krankheiten. Ein potenzieller Arbeitgeber könnte mich ja theoretisch zwingen, ihm die Karte zum Auslesen zu geben und jeder Apotheker kann es auch auslesen.
Ja, da wäre ich eher vorsichtig bei solchen Lösungen. Also wie gesagt, in Österreich hat man die Lösung, dass auf der Karte selber eventuell Notfallinformationen sind, aber auch das ist noch nicht durchdiskutiert. Aber ansonsten alle Informationen eigentlich da bleiben, wo sie jetzt auch sind.
Das heißt umziehen nach Österreich.
Zum Arzt gehen in Österreich.
Ja. Ja, also ganz wichtig und ich glaube, die hohe Verantwortung, die Sie uns hier rübergebracht haben, die man in Österreich gegenüber dem Gesundheitswesen und den wirklich einzelnen Menschen zeigt, Hut ab.
Ja, das ist also in Deutschland kommt das ja auch alles gar nicht richtig zu Potte dann, weil da wieder einer dann nachdenkt und da wieder einer nachdenkt und dann stellt man eben fest, wie in Deutschland passiert bei der Gesundheitskarte, da soll ja ein Bild drauf, dass ich das bin. Und da hat man vergessen zu checken, ob ich dann überhaupt verpflichtet bin, ein Bild abzugeben. Das ist nämlich keine hoheitliche Karte wie ein Personalausweis. Und jetzt steht man da, ganz dumm.
Man kann es ja verweigern, kann sagen, ich will mein Bild nicht drauf haben. Ja, gut, Handwerk ist in Deutschland sowieso ein bisschen merkwürdig in diesem Bereich. Aber es ist eigentlich schön, dass man bei Ihnen eine Lösung gefunden hat, die offensichtlich verträglich ist. Oder gibt es da auch Widerstand dagegen?
Ja, natürlich. Ich habe es vorher schon erwähnt, das ist in der öffentlichen Diskussion. Das wird wohl immer so sein. Das ist eine ganz, ganz neue Technologie und ganz neue Art von Anwendung. Natürlich ist das in der öffentlichen Diskussion.
Naja. Okay. Herzlichen Dank für diese Information. Und auch wenn Sie für uns nicht viel tun können in Deutschland, aber kämpfen Sie weiter für die Sicherheit der Daten Ihrer Patienten und Ihrer Mitbürger in Österreich. Schönen Tag noch.
Und wir können sagen, tschüss nach Innsbruck. International sind wir.
Dankeschön.
Tschüss. Wir haben ja schon einige Male über Akkus, Akkutechnologie berichtet. Jetzt gibt's was Neues beim MIT. Da hat dieser Bo-Jung-Wo Kang mit dem Gebran Ceder zusammen etwas Neues entdeckt, was sie gar nicht entdecken wollten
eigentlich. Kennst du die beiden, weil du den Namen so gut
ausmachst? Die Namen sind bekannt in der Branche. Die haben also schon einiges angestellt, Positives. Und zwar haben die eine Nanobeschichtung auf Basis von kristallinen Lithium-Eisenphosphat geschaffen als Dielektrikum. Und haben festgestellt, Mensch, damit kann man ja viel mehr, das war der Hintergrund, viel mehr Strom aus dem Akku herausholen als bisher.
Und viel schneller reinschieben.
So, oder? Und das war dann der Nebeneffekt. Aha. Man kann auch jetzt die Akkus viel schneller laden. Jetzt wird in der Presse einiges an Mist erzählt, man könnte so Akkus innerhalb von 10 Sekunden laden. Das stimmt, aber eigentlich ist es falsch. Wenn wir daran denken, was wir brauchen für unsere Automobile, unsere künftigen Elektrofahrzeuge, dann muss man das relativieren. Wenn du aber zum Beispiel dein Mobiltelefon künftig innerhalb von 10 Sekunden aufladen kannst, ja, dann sind die beiden mit ihren Ideen daran schuld. Allerdings im Moment erstmal Laborstadium. Ja, ja. Nur brauchst du dann ein 400-Watt-Netzteil.
Naja,
aber das muss nur 10 Sekunden lang die 400 Watt liefern und dann ist das Ding wieder voll.
Nimmst du so ein Computernetzteil, das kann ja 400 Watt.
Ja, also das ist schon eine tolle Entwicklung.
Also was mir so auffällt ist, da brauchte nur die Finanzkrise zu kommen, um plötzlich das Elektroauto, was so lange stiefmütterlich behandelt wurde, ganz nach vorne zu bringen. In Genf auf dem Autosalon haben sie alle ihre Elektrokarren rausgeholt und zeigen die dort. Jetzt plötzlich wollen sie Elektroautos bauen und da passt natürlich so eine Meldung mit dem Akku, passt natürlich genau da hinein.
Ja, man kann dann künftig, bisher hat man ganz, ganz viele kleine Zellen gehabt, jetzt könnte man effizientere, größere Zellen damit bauen. Denn die kleinen Zellen wurden parallel geschaltet, damit man viel Strom rausholen kann.
Ja,
jetzt geht's
das ab. Ist ja nun der Akku, das ist das A und O
bei so etwas. Übrigens, da gibt es ja eine Elektroauto-Allianz, Better Place zum Beispiel, die wollen da auch beitreten. Führende Strom- und Automobilkonzerne, die sind im Moment dabei, eine Standardisierung zu schaffen. Denn wenn wir Elektroautos bekommen und jeder hat seinen eigenen Steckkontakt.
An der Tankstelle oder irgendwo.
Dann hast du 25 Steckdosen oder genauso viel Adapter und Spannungswandler und sonst was.
Ja, da gibt es wieder diesen europäischen Adaptersatz bei Lidl und Aldi.
Hier denkt man sogar vorher, also 20 europäische Energieversorger und Autokonzerne haben sich da zusammengesetzt, um gemeinsame Grundlagen für die Infrastruktur zu entwickeln. So, und das läuft alles unter der Führung von RWE und Daimler.
Daimler. Ja, die sind der Erfinder vom Elektroauto.
Ja, klar.
Habe ich irgendwann mal gehört.
Von Spritschleudern und Umweltdings da. Das sind sie. Und schon im April sollen die ersten Standards vorgelegt
werden. Nächsten Monat?
Ja.
Haben es aber eilig.
Naja, ich denke, das ist auch das Einzige. Ich meine, Elektroauto, natürlich muss der Strom irgendwie erzeugt werden, aber ich habe noch niemals gehört, dass man mit Windkrafträdern und mit Solarzellen, mit elektrischen Benzin erzeugen kann. Aber Strom für Autos, das kann man erzeugen. Und wenn diese Technologie weiterentwickelt wird, dann wird natürlich auch dieser Anteil daran größer werden.
So, da haben wir jetzt den Grundstein gelegt für neue Elektroautos. Da kann das richtig losgehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich so ein Ding fahren könnte.
Ich auch.
Und leise und sauber und toll und mit Plakette. Ja, und Daumen
dann,
nach oben.
Dann brauchst du wahrscheinlich gar keine Plakette in dem eigentlichen Sinne mehr,
denke ich. Dann schmeißen wir die weg.
Ja,
genau. Ja. Daumen nach oben.
Und ein freundliches auf Wiederhören.
Und Wiedersehen vor allen Dingen.
Mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Genau.
Und immer eBÜB.
cc2.de heißt unsere Webseite.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.